Ja, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Martin Kamphuis. Ich bin Holländer, also deswegen diesen komischen Ausgang, Haus. Ich sage dann immer Haus, selbe Wort. Ich sage immer Martin Kamphuis. Das versteht dann jeder und kann es auch aussprechen. Ich bin schon etwa 8 Jahre in Deutschland. Meine Frau ist Deutsche. Sie heißt Elke. Es war ja angekündigt, dass sie mitkommen sollte. Das hatten wir eigentlich auch bis vor kurzem vorgehabt. Wir sind aber gestern aus dem Urlaub zurückgekommen, aus Amerika. Ich habe noch ein bisschen ein Jetlag, so heißt das. Also ich bin jetzt in dem Rhythmus, dass ich jetzt gerade aufgestanden bin. Also das ist so im Körper noch ein bisschen drin. Und meine Frau war noch recht müde. Eine andere Sache war, dass wir zurzeit ein Buch schreiben, und zwar ein Buch darüber, wie ich und wir beide den Weg zu Jesus Christus gefunden haben. Und ich ganz besonders aus dem Buddhismus heraus. Das ist ja auch dann schon ein Einstieg dahin von, ja, was habe ich damit zu tun? Ich bin also Betroffener. Ich bin Buddhist gewesen. Ich war ein Buddhist. Und das ist ja mein Hintergrund. Vieles kann ich ja aus Erfahrung Ihnen erzählen. Aber vieles ist ja auch etwas in die Zeit, als ich es war, was eigentlich so, ja, das war ja normal. So wie wenn wir als Christen geboren sind, das Christentum normal ist. Wenn wir nicht einen Vergleich haben. Ja. Ja. Ich war fast 8 Jahre Buddhist. Mhm. Vorher war ich, ich werde es aber morgen Abend noch berichten, also diesen persönlichen Teil wird morgen Abend drankommen. Dann, ich weiß nicht, also nicht alle sind da, also ganz kurz, ich war 8 Jahre Buddhist, vorher, ich bin kaum christlich erzogen und meine Eltern nennen sich bis heute noch keine Christen. Ich bin dann Buddhist geworden, nachdem ich nach Indien gereist bin. Und habe dann den Buddhismus in Holland und in Europa weiter praktiziert, bin 3-mal nach Indien gefahren und dann irgendwann auf einer Weltreise, dann nach 8 Jahren, habe ich zusammen mit meiner Frau, damals meine Freundin, Jesus Christus kennengelernt. Das war in Australien. Also es ist eine ganz wilde Geschichte, also das werde ich aber morgen Abend berichten. Also das ist jetzt heute nicht dran. Heute soll dran sein, eigentlich die Grundlage des Buddhismus. Was ist da einfach ein gemeinsamer Nenner, könnte man sagen. Denn wie im Christentum es viele Konfessionen gibt und viele unterschiedliche Lehren und Meinungen über den christlichen Glauben, so gibt es das auch in den buddhistischen Lehren, sehr viel unterschiedliche Strömungen und Meinungen. Also einige sind schon erwähnt worden. Zen-Buddhismus ist hier sehr bekannt. Das ist die japanische Form. Dann ist erwähnt worden, Hinayana ist in Urform des Buddhismus. Auch darüber werde ich aber morgen Nachmittag weiter berichten. Da will ich jetzt nicht so sehr darauf eingehen. Dann vielleicht auch bekannt, gerade auch von Norddeutschland, Lüneburger Heide, Dalai Lama, der tibetische Buddhismus. Also der Dalai Lama war ja letztes Jahr in Oktober hier. Auch da durfte ich dabei sein. Das war mein erster Kontakt zu Krelingen. Das war Oktober letzten Jahres. Ich bin ganz spontan dann aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich war dann in Südfrankreich, um hier dabei sein zu können, um bei einer kleinen christlichen Veranstaltung Zeugnis abzulegen, wie ich von Buddhismus zu Jesus Christus gefunden habe. Das war eine ganz schöne Sache. Daraufhin hat sich eigentlich dieses alles ereignet, dass ich jetzt auch hier bin. So ist im Kontakt zu Krelingen zustande gekommen. Also ich freue mich darüber, hier sein zu können. Das Hauptthema ist ja, ich möchte dazu zurückkommen, Buddhismus, die unheimliche oder heimliche Herausforderung. Ist ja eine schöne Überschrift. Es drückt sehr viel aus. Unheimlich kann ja auf beide Seiten. Unheimlich ist etwas, was beängstigend ist, was fern von uns ist, was uns fremd ist. Aber heutzutage reizt ja gerade das Unheimliche, das Ferne, das, was wir nicht kennen, das möchten wir gerne kennenlernen. Und das habe ich ja auch in Schnevelingen erfahren, als ich dort Zeugnis abgelegt habe. Da waren tatsächlich einige junge Menschen, ein junger Mann, ganz besonders erinnere ich mich daran, er sagte, ich bin Evangelist, ich möchte den Schöpfer Gott nicht verlieren. Ich sagte zu ihm, junger Mann, weißt du wohl, was du tust? Meinst du wirklich dort im Buddhismus einen Schöpfergott zu finden? Ich habe ihm ganz kurz erklären können, dass es im Buddhismus keinen Gott gibt. Keinen Gott. Das zunächst mal vielleicht als Grundlage. Das wissen die meisten Menschen nicht. Dass es vielleicht nicht einen Gott gibt, aber man denkt, ja, vielleicht gibt es doch etwas Göttliches. Es ist doch auch etwas, was nach Höherem strebt. Ja, das tut es. Der Buddha hat aber ganz klar gesagt, dass es sich nicht um eine Gottheit handelt. Also in dem Sinne auch die Aussage, dass sie oft sagen, wir sind nicht eine Religion, sondern eher ein Lebensphilosophie. Wir durften es schon von hinten hören. Oder manche sagen auch, es ist ein Wissenschaft. Man muss praktisch sich selbst wahrnehmen, observieren, dann wird man die Wahrheit über sich erkennen und den Buddhismus als Philosophie, als Religion, nein, nicht als Religion, als Lebensform und Weisheit wird dir dabei helfen, dich kennenzulernen. Also die Wissenschaft von dir selbst praktisch. Buddhismus, unheimliche Herausforderung. Unheimlich in beiden Sinnen, ja. Es ist unheimlich, es ist uns fern, es ist uns fremd. Es hat solche Dinge, die uns ganz magisch vorkommen. Mich hat es damals gereizt, dieses Unheimliche. Ich habe gemeint, dort liegt etwas, was ich hier nirgendwo gesehen habe. Und die Menschen strahlen sowas aus. Und das möchte ich auch kennenlernen. Und weil es ein unheimlicher Faktor hat, positiv damals für mich, aber auch negativ. Negativ in dem Sinne, dass es tatsächlich so viele junge Menschen heute fasziniert. Und unheimlich auch, und ich kann das echt erst im Nachhinein sagen, weil es tatsächlich Kraft hat. Es hat etwas in sich, was Menschen fesselt, was sie ihnen packt. Und weil das so ist, möchte ich jetzt zu Anfang, bin schon ein bisschen angefangen, auch noch einmal beten, weil ich mich wirklich in diese Herausforderung gestellt wisse. Also bete ich. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir zu dir beten dürfen, dass ich dich kennenlernen durfte als der lebendige Gott. Du bist da. Du kennst alle Religionen, alle Lebensweisheiten, alle Philosophien dieser Welt. Du weißt ihre Ziele. Du weißt auch von dem Buddhismus, wie es entstanden ist und wie es sich verbreitet hat. Du siehst es auch, wie sehr es hier Fuß fassen möchte. Lieber himmlischer Vater, ich bitte dich, dass wir das Recht verstehen, wo es hier drum geht. Und ich bitte dich um deinen Schutz, dass wenn wir davon hören, nicht selber mitgenommen werden, fasziniert werden von der Sache, sondern dass wir noch mehr dein Angesicht suchen und beten und flehen für Menschen, vielleicht Menschen, die wir kennen, die vom Buddhismus mitgenommen worden sind. Ich bitte dich, lieber himmlischer Vater, sei du da und bezeuge, dass du lebst in unsere Herzen. Ich bitte dich, dass du uns bewahrst für jeden Einfluss, die auch der Buddhismus vielleicht schon auf uns hat. Ich preise dich im Namen Jesu Christi. Amen. Diese Herausforderung stehe ich jetzt als Christ noch viel mehr. Damals, als ich Buddhist war, habe ich gar nicht so ganz viel reflektiert. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich bin da reingekommen und irgendwann war das normal. Das war meine Lebensgrundlage. Dieses Gedankengut habe ich einfach angenommen. Und ich werde Ihnen auch erklären, was ja diese Grundlage dann auch ist. Einmal habe ich ganz klar die Grundlage gehört. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können. Was ist die Grundlage des Buddhismus? Die Grundlehre. Ich habe ein Wort gehört. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Das Wort? Ja? Leiden. Das Wort Leiden. Das Wort Leiden ist die Grundlage des Buddhismus. Als Buddha, ich sage Buddha, Buddha ist eigentlich nur ein Titel, wie Christus auch ein Titel für Jesus ist. Buddha ist der Titel für einen Menschen, der die Erleuchtung erlangt hat. Als diesen Mann, es war ein König, Shakyamuni, die Erleuchtung, wie er selber bezeugt, erlangt hat, dann wurde er Buddha genannt. Als er die Erleuchtung erlangte, war seine erste Lehre, und darauf gründen sich alle buddhistischen Konfessionen, das ist die Lehre der vier edlen Wahrheiten. Die vier edlen Wahrheiten. Und die erste Wahrheit, und sie ist grundlegend für den Buddhismus, heißt, das Leben ist Leiden. Nun, wenn die Buddhisten, wenn auch anderen, die sich damit beschäftigen, sagen, der Buddhismus ist keine Religion, es ist eine Wissenschaft, dann fängt doch hier schon ein Stück weit Religion oder Glauben an. Es ist eine Glaubensgrundlage. Diese Aussage, das Leben ist Leiden, ist so umfassend, dass man es einfach annehmen muss. Es heißt, alles Leben ist Leiden. Als wir vorher gesungen haben, kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Was denkt dann der Buddhist? Ihr sollt leben, heißt, ihr werdet leiden. Nein, nicht leben. Also, den Weg zur Erleuchtung, also die Zustand des Erleuchtetseins, ist nicht Leben. Ist nicht Leben. So grundlegend ist das. Denn alles Leben hat Leiden in sich. Nun müssen wir sehen, dass diese Lehren tatsächlich auch eine sichere Grundlage haben. Auch in der Bibel sehen wir diese Wahrheit vermittelt. Nachdem der Mensch ja durch den Sündenfall gefallen ist, ist ja tatsächlich auch Leiden in dieser Welt drin. Das müssen wir so sehen. Und es ist durch den Sündenfall Leiden bei uns vorhanden. Und das, um klar zu machen, wie nah manchmal die buddhistischen Lehren dem christlichen Glauben oder die biblischen Lehren kommen, möchte ich das immer auch mal wieder nebeneinander stellen. Denn man könnte, wenn man oberflächlich denkt und wahrnimmt, die beiden einfach auf eine Schiene vergleichen und sehen. Ich möchte ein Vers dann aus der Bibel, ich möchte immer mal ein Bibelvers dazu sagen, wo diese Leidensgrundlage so klar gemacht wird. Ein Wort aus Römer Kapitel 8. Da ist von diesem Leiden die Rede. In Vers 22 heißt es, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Dieses Seufzen bedeutet eigentlich das Leiden. Die ganze Schöpfung seufzt, leidet unter diesem Zustand des Gefangenen, des Gefallenseins. Dieser Zustand, wo alles vergänglich ist. Und das ist ja auch die Grundlage, worauf der Buddha das stützte. Das Leben ist Leiden. Denn auch wenn wir vielleicht ein freudiges Moment haben, sagt er, dann werden wir bald danach doch diese Freude wieder verlieren. Wenn wir mit einem Geliebten zusammen sein, eines Tages wird er oder sie sterben, oder ich werde sterben, und ich werde mich trennen müssen. Also ist in jedes, was vielleicht auch ein bisschen Freude ist, immer wieder Leiden der Untergrund. So lehrt es der Buddha. Aber die Sichtweise, die Paulus hier vermittelt, geht ja klar darüber hinaus. Denn er sagt dann in demselben Kapitel, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also hier wird uns etwas ins Voraussicht gestellt. Diese Voraussicht hat der Buddhismus in dem Sinne nicht. Es ist nicht die Sicht zur Erleuchtung hin, die einen motiviert. Ja, natürlich, viele Menschen werden fasziniert. Aber das ist nicht die grundlegende Lehre des Buddha. Denn die erste Wahrheit ist, das Leben ist Leiden. Wenn wir, sagt der Buddha, nicht diese Wahrheit erforscht haben und ganz auf den Grund gegangen sind, werden wir in uns nicht die Motivation finden, zur Erleuchtung, zur Nirvana zu streben. Viele Menschen hier sehen es aber andersrum. Ihnen werden prächtige, mächtige Dinge vorgezeigt. Es werden vielleicht Wunderwirken gezeigt von Menschen wie der Dalai Lama. Es wird eine friedvolle Ausstrahlung gesehen. Es wird das, was diese Menschen erlangt haben nach jahrelanger Praxis, wird praktisch als ein Leitbild, Leitfaden gesehen. Aber wenn man die Lehre selber annimmt, geht es nicht an diesem Punkt vorbei, das Leben ist Leiden. Denn in mir, nur in mir liegt die Motivation, wegzukommen von diesem Leiden. Das ist die grundlegende Lehre des Leidens. Also, das Leben ist Leiden, alles Leben ist unablässigem Leiden unterworfen. Die zweite Wahrheit will dann die Ursache auf den Grund gehen. Die Ursache des Leidens, so sagt der Buddha, das ist die Leidenschaften, das sind die Leidenschaften und die Begierden. Alles, was ich erlangen möchte. Und das heißt nicht nur, was ich an Materiellen haben möchte, auch nicht nur, was ich an persönliche Gewinn für mich haben will, aber ihr nennt sogar das Verlangen nach Erleuchtung ist ein Verlangen, was abgelegt werden muss. Es sind Lehren, die wirklich ganz komplex sind, weil es scheint immer wieder widersprüchlich zu sein, was da gelehrt ist. Natürlich ist ein Beweggrund in einen da, die aussteigen muss. Diesen Beweggrund ist das Leiden, was man selber in einem erfahren hat. Aber die Begierde nach schöner Erfahrung, sogar nach Erleuchtung an sich, muss auch wieder abgelegt werden. So heißt es, muss jede Begierde, jede sogenannte Ich-Sucht, das für mich haben wollens, das muss abgelegt werden. Es handelt sich hier um Gelüste, Es handelt sich um alle Formen von für mich etwas haben wollen. Jede Form. Auch hier wieder möchte ich einen Bibelvers zitieren, die auch das wiederum bestätigt. Jakobus Kapitel 1. Vers 14, hier geht es um die Versuchlichkeit des Menschen. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Hier ganz klar die Grundgedanke der Bibel. Es gibt in uns Lust. Wir möchten etwas für uns haben. Also man könnte sagen, ganz ähnlich. Und wenn das sich erfüllt, dann gebührt es Sünde. Die Sünde gebiert den Tod. Ein ganz klare Einbahnstraße praktisch hin zum Tod. Beim Buddhismus hört es aber bei dem Tod nicht auf. Wir haben auch schon dieses Wort Reinkarnation gehört. Tatsächlich, auch diese Lehre hat der Buddha, als er anfing zu lehren, übernommen aus der damals gültigen Religion des Hinduismus. Diese Lehre der Reinkarnation und des Karma, Karma ist das Gesetz, was praktisch in einem lebt, was dafür sorgt, dass wir ein entweder positives oder negatives Leben führen. Dieses Karma kann in vorherige Leben schon aufgebaut sein. Also wenn ich jetzt zu leiden habe, kann das damit zusammenhängen, sagt der Buddhist und auch der Hinduist, die diese Lehre annimmt, dass das aus vorherigem Leben entstanden sein kann. Vielleicht habe ich in einem vorherigen Leben jemand anders Leiden zugefügt und jetzt bekomme ich das zurückbezahlt. Also es ist dann nicht, wiederum, nicht ein Gott, der von außen mich das anhaftet und sagt, das hast du böse getan und jetzt musst du das leiden. Die Bibel sagt uns auch, ehret nicht, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Auch hier steckt ein Stück weit das Gesetz des Karmas drin. Aber wie gesagt, kein Gott von außen, der da urteilt und dich hineinführt in weder Segen oder Strafe. Aber das Gesetz ist etwas in mir. Dieses Karma ist ja nicht genau beschrieben, wie das aussieht, aber es ist ein Gesetz, was von dem einen Leben in dem anderen Leben übergeht. Das Karma, was ich kreiere, wird mitgehen zum nächsten Leben. Und das sagt der Buddhist, und da ist die buddhistische Lehre etwas anders als die hinduistische Lehre, ist grundsätzlich nur das Karma. Es ist in dem Sinne strikt genommen keine Seelenwanderung. Der Buddhist glaubt, dass jeder Gedanke an Seele, an Menschsein oder am Leben letztendlich Illusion ist. Wir haben nicht wirklich eine Seele. Wir haben nicht wirklich eine Persönlichkeit. Das setzt sich nur zusammen aus diesem ganzen Stock von Karma, positive und negative Taten. So bin ich geworden, wie ich bin. So ist meine Nase so geworden, weil ich das kreiert habe. Und all diese Dinge werden genauestens beschrieben. Also, die zweite edle Wahrheit des Buddha, das ist die Wahrheit, die die Ursache des Leidens beschreibt, das sind die Begierden und die Leidenschaften. Dann gehen wir über zur dritten edle Wahrheit. Und da geht es um die Aufhebung des Leidens. sehen immer das Wort Leiden da drin. Immer das Wort Leiden. Wir wollen von dem Leiden wegkommen. Solange ich in diesem Leben bin, leide ich. Und wenn ich in einem nächsten Leben wiedergeboren werde, wird das ein nächster Kreis von einem Leben und von einem Leiden sein. So ist es kein Einweg, wie ich schon vorher gesagt habe, im christlichen Glauben oder bei der Bibel, hin zum Tod. Nein, Tod und wieder Leiden heißt wieder. Ein wieder Leben heißt wieder Leiden. Wieder Sterben heißt wieder neu zum Leben kommen, weil ich noch Karma habe, was ich noch verarbeiten muss. Und so ist ein Kreislauf. So sagt man auch das buddhistische oder das östliche Denken kreist. Das westliche Denken, beeinflusst von dem biblischen Denken, ist ein lineares Denken. Dritte Wahrheit, die Aufhebung des Leidens, kommt durch die Befreiung von den Begierden. Also hier geht es, und der Buddha lehrt das, also seine Schriften sind enorm. Also die Schriften, die im Buddhismus verfasst sind, über die Lehren des Buddhas, sind also in viel mehr, als was in der Bibel steht. Es ist enorm, was darüber geschrieben ist. Der Buddha lebte 500 Jahre vor Christus. Er sagt dann in dem dritten Punkt, ich zitiere das mal, das ist direkt von der Sprache des Buddhas damals übersetzt in den Deutschen. Er lehrt dann in diesem Stil. Was aber, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Leidenserlöschung? Eben jenes Begehrens restlose Abwendung und Erlöschung, Verwerfung, Fahrenlassen, Befreiung davon, nicht haften daran. Das ist nicht einfach. Aber es ist ganz analytisch. Jede Sache geht er auf den Grund. Wo aber, ihr Mönche, sagt ihr dann, gelangt jenes Begehren zur Aufhebung und Erlöschung? Was es da in der Welt an Lieblichen und Angenehmen gibt, dort gelangt jenes Begehren zur Aufhebung und Erlöschung. Also so macht ihr dann klar, dass jedes Geruch, jedes Sehen von dieser Welt, jedes Hören ein Anhaften bewirkt. Ich brauche noch nie mal einen Gedanke zu haben, aber das Anhaften an den Dingen dieser Welt ist tatsächlich dann beschrieben. Und ganz genau, riechen, hören, sehen, ihr listet hier alles auf. Auch die Bibel sagt uns etwas, wie wir mit dem Anhaften oder mit das Binden an diese Welt umgehen. Ich möchte da ein Vers zitieren aus 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15. Da sagt Johannes, da geht es um die Welt. Das Anhaften, das Begehren hat ja immer etwas mit etwas, was von außen auf mich zukommt, was mich binden möchte, was mich in diesen Kreislauf, so nennt es der Buddha, halten möchte. Liebt nicht die Welt, sagt Johannes, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Wir sehen, dass die Bibel immer Gott mit einbezieht. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Es ist immer sofort eine Lösung in Verbindung mit dem lebendigen Gott. Diese Lösung in Verbindung mit etwas anderem gibt es nicht. Die Lösung des Buddhismus, die Aufhebung des Leidens, ist ein mühevoller Weg, ein sehr mühevoller Weg. Man versucht ja, frei von jeder Begierde zu werden. Der Ursprung von Leiden liegt nur in mir, sagte Buddha. So muss ich nur in mir suchen, das aufzuheben. Und dazu hat er dann als vierte Wahrheit der Weg zur Aufhebung des Leidens formuliert. Dieser Weg ist ein genauestens beschriebener Weg, ist der heilige achtfache Pfad. Also achtfach, weil es eben acht Punkte gibt, acht Punkte, die man einhalten sollte, damit man frei vom Leiden wird, das Nirvana erlangt und praktisch das Leben, damit auch das Leiden, auslöscht. Ich gehe diese Punkte kurz durch. Ein bisschen höher. Um anzugeben, kurz, was es bedeutet, rechte Anschauung. Oder rechte Erkenntnis kann man es auch nennen. Da geht es um das Erkennen dieser vier Punkte. Das Erkennen des Leidens, das Erkennen der Leidensentstehung, das Erkennen der Leidenserlöschung und das Erkennen des zur Leidenserlöschung führenden Pfad. Also das ist die rechte Erkenntnis. Also diese Punkte muss jeder Buddhist erkennen. Sonst gibt es keinen Weg zur Erleuchtung. Das ist die Grundlage, die jede Konfession annimmt. Die rechte Gesinnung. Ich habe zu jedem Punkt ja auch ein Bibelvers. Ich kann es kurz sagen. Ich möchte nicht jetzt jeden Bibelvers vorlesen. Sie können es notieren, wenn Sie wollen. Erkenntnis, spricht Jesus von der Erkenntnis, ihm zu erkennen und den Vater. In Johannes 17, Vers 3 geht es auch wiederum Gott und Jesus zu erkennen. Dann die rechte Gesinnung. In der Bibel ist auch von Gesinnung die Rede. In Philipper 2, Vers 5. Wir möchten die Gesinnung Jesu haben. Hier geht es um eine sehr positive Hinwendung, eine Gesinnung, die entsagend ist. Eine hasslose Gesinnung, eine friedfertige Gesinnung. All das gilt, schreibt der Buddha hier, oder sagt hier, so lehrt er seine Mönche, als rechte Gesinnung. Die rechte Rede, man könnte da sagen, dass die rechte Rede auch teilweise in den Geboten Gottes beschrieben wird, weil es geht hier um das Absehen vom Lügen, Absehen von Zwischenträgerei, Absehen von roher Rede, Absehen von törichtem Geplapper. Also diese Dinge erwähnt ja Jesus, das Plappern der Heiden, auch, dass jedes unnütze Wort verurteilt werden wird, Matthäus 12, Vers 36. Auch da ganz klare Hinweise. Wir sehen tatsächlich, es gibt in allem Parallele, aber es fehlt in jedem diese direkte Verbindung zu Gott. Dann rechtes Tun, könnte man auch mit den Geboten Gottes abdecken. Hier heißt es Abstehen von Töten, Töten lebendigen Wesen. Also da war es nicht nur Menschen oder Tieren aller Art, es waren auch Insekten bis den kleinsten Dingen. Als ich Buddhist wurde, war das eine der Dinge, die mich als erstes aufgefallen war. Es war in Nepal, in ein Zelt. Und da haben wir uns mit 150 westlichen Leuten hingesetzt in Meditation und in diesem Zelt. Da war nicht alles so rein. Da gab es auch diese Insekten. Wir hatten aber unterschrieben, dass wir kein lebendiges Wesen töten sollten. Auch keine Insekten. Also war es während der Meditation manchmal so, dass ich dahin gesessen habe, und dann ging so ein Tier über meinen Rücken und oh, dann muss ich die Stunde abwarten und dann sind wir rausgerast und dann haben wir ein T-Shirt ausgezogen, ganz vorsichtig dieses Tierchen ausgeholt, damit er nicht stirbt, um wieder wegzulegen. Und so hat der Buddhismus tatsächlich einen enormen Respekt für das Lebewesen, aber auch da im sicheren Sinn fast unrealistisch. Ich kann mich erinnern, als ich zurückkam, mein Vater ist Landwirt und der spritzte ja seine Kartoffeln und seine Gewächse und ich sagte, oh Mann, was muss mein Vater ein schlechtes Karma bekommen, dass er all diese Insekten tötet durch dieses Spritzmittel. Und ich sagte mein Vater, ich kann das nicht mehr tun. Also er meinte, es sei etwas abgehoben, dass ich da so dran gehängt habe. Also das zu rechtes Tun, rechte Lebensunterhaltung oder rechtes Leben steht hier. Da geht es ja auch darum, von mit welchen Dingen ich mein Leben oder mein Brot verdiene. Also Dingen, wo man mit töten würde, würde man eben nicht tun. Dingen, wo man mit betrügen würde, würde man nicht tun. Könnte man ja auch stückweit christlich unterschreiben. Die rechte Lebensunterhalt wird ja auch in 2. Thessaloniker 3, Vers 10 beschrieben. Wer nicht arbeiten wird, wird auch nicht essen. Rechte Anstrengung, das ist ja ein Wort, was natürlich sehr bezeichnend ist. Die rechte Anstrengung. Es handelt sich eben ganz viel um Anstrengung. Ich werde morgen noch einiges berichten davon, vielleicht jetzt ein Punkt, wie ich mich angestrengt habe, weil es hieß, man sollte positives Karma kreieren. Und damit konnte man auf viele Arten und Weisen tun, an heiligen Orten sich zum Beispiel lang aus auf den Boden werfen. Das habe ich zum Beispiel dann, weil ich es ernst meinte und wirklich die Erleuchtung erlangen wollte, 60.000 Mal getan, mich lang auf den Boden geworfen, bestimmte Gebete gesagt, an einem heiligen Ort, um positives Karma zu kreieren. Und so heißt es, dass wir uns bemühen, dass wir Anstrengung geben sollen, positives Karma zu kreieren. Wir können nie, so sagte Buddha, negatives Karma wegtun. Es gibt sogar gesagt keine Lösung für Schuld. Es gibt keinen Ausweg. Der einzige Weg ist nur so gut wie möglich, so positiv wie möglich zu kreieren, damit du dann vielleicht im nächsten Leben oder vielleicht jetzt schon besser lebst oder die Erleuchtung erlangen kannst. Dazu alle Anstrengung. Also sehr bezeichnend dieses Wort Anstrengung. Auch die Bibel ist nicht ohne Anstrengung, aber natürlich auf eine ganz andere Grundlage. Auch Jakobus einige Versen, die uns da ganz klar machen, dass wir auf Grundlage des Glaubens Werke tun sollen. Ich habe jetzt nicht den Bibelvers, aber ich könnte es ganz schnell aufsuchen. Sie können es vielleicht selbst auch finden. Siebter Punkt, das rechte Denken, das rechte Streben oder Anstrengung war der sechste Punkt, rechte Denken oder das rechte Betrachten oder die Achtsamkeit. Und das ist ja auch ein sehr, sehr bezeichnendes Ding. Hier geht es hin zum achten Punkt, das rechte sich versenken. Zu der Meditation hin, aber hier die Achtsamkeit auch. Man beobachtet alles. Man sollte sein Denken beobachten, sein Handeln beobachten, seine Gefühle beobachten und in diesem Beobachten soll man praktisch sich selbst loslassen. Man soll nicht mitgehen mit den Gefühlen, nur beobachten, nur darüber nachdenken. Wohin führt das denn? Führt das hin zur Erleuchtung oder nicht? Wenn nicht, dann loslassen und ein anderer Gedanke fassen. Also in dem Sinne praktiziert man Auch da gibt es unterschiedliche Formen der Meditation, auch Formen, die kontemplierend wirken, die darüber nachdenken, die betrachtend, beobachtend sind, die, sag mal, und das ist ja auch das Wort Nabelschau halten. Das ist ja sich nach innen schauen und da zu schauen, was ist dann da, was ist mir im Wege, auf diesem Wege zur Erleuchtung. Achter Punkt, oh ja, hier als Bibelvers ja noch zum Betrachten, ich finde das immer so ein schönes Wort in Hebräer 12, Vers 3, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in eure Seelen ermattet. Betrachtet den. Also wir sollen auch betrachten, aber wiederum steht da jemanden anders, den wir betrachten sollen. Wir sehen fast in jedem Punkt, wo der Buddhismus steckt, in sich, die Ursache in sich findend und ein Ziel irgendwo unbekannt und in der Bibel ganz klar ein, der neben eingeht, der mit eingeht, der das Ziel ausmacht und den wir zu jeder Zeit betrachten sollen. Dann das Rechte sich versenken. Und da ist es natürlich eben typisch, das Wort haben wir gehört auch vorher, Meditation. Hier geht es um verschiedene Stufen der Versenkung, des völlig sich Loslassens, des jeden Gedanken Aufgebens. Und diese Stufen muss man durchgehen. Also geht es nicht nur darum, dass man sein Leben erfährt, aber letztendlich dahin, dass man alles Leben loslässt. Und die Erleuchtung heißt eigentlich ein ausgelöschtes Leben, wie eine Flamme, was ausgelöscht ist. So löscht sich das Leben aus in die Erleuchtung. So sagt der Buddha. Es gibt viele Beschreibungen dieses Nirvanas. Letztendlich wird behauptet, man kann es nicht beschreiben, man kann es nur erfahren. Das macht ja, dass auch alles ja so magisch ist. Das Ziel wirkt wie ein tolles Land oder ein Nirvana, wo man hingeht und wo man ganz friedvoll ist und nichts mehr hat. Wenn man dann die beiden Bilder, wir haben schon gehört von diesen riesen Buddha-Bildern, nebeneinander sieht, diese Buddha-Statue, dieses Harmonische, das Unerschütterliche, das Weg von allem Leid und Leben, das ist letztendlich, was es ausdrückt, zieht das natürlich etwas an. Daneben sehen wir das Bild Jesu Christi am Kreuz, ein Bild des Entsetzens, ein Bild des Leidens. Aber hier ist die Frage, welche Religion geht die Sache mehr auf den Grund? Denn hier ist ja Gott selbst, der in Jesus Christus gekommen ist, der selber leidet und auf alle Ebenen, sowohl körperlich als auch die Ebenen des Leidens, die in der Bibel beschrieben sind, die letztendlich nur Christen haben. Wenn wir etwas in Voraussicht bekommen haben, wenn wir wissen, was wir betrachten sollen und noch darunter leiden, weil wir es noch nicht völlig haben. Dieses Leiden hatte Jesus in aller Hinsicht. Er kannte Gott durch und durch. Und das war ja auch der Grund, das tiefste Leiden überhaupt heißt, von Gott getrennt zu sein. Das ist die Grundlage der Bibel des Leidens. Die Grundlage bei den Buddhisten ist Unendlichkeit. Es hat kein Anfang, sagt der Buddha, und kein Ende. Diese Kreisen, die Wiedergeburten, sind so weit weg, dass es kein Anfang benennt werden kann. Und hier kommt Gott selbst und zeigt in aller Realität, was Leiden ist und was, dass er bereit ist, das in unsere Welt zu tragen. Ich denke, das zunächst mal als Grundlage, um auch mit diesen Punkten den Vergleich darzustellen, aber hauptsächlich diese Punkte des Leidens, vielleicht auch in den beiden Bildern, Buddha-Statue, weg von allem Leiden. Denn, und das ist natürlich dann die andere Sache, die Frage, hat dann beim Buddhismus Leiden einen Sinn? Nur vielleicht, indem wir motiviert werden, davon weggehen zu wollen. Aber an sich hindert Leiden. Denn wenn ich leide, kann ich nicht recht streben. Kann ich nicht in tiefe Meditation versunken sein und die Erleuchtung nicht erlangen. Also muss ich mein Karma aussitzen, so heißt es, um abwarten, dass ich frei werde, die Erleuchtung zu erlangen. Also hat Leiden im Buddhismus keinen Sinn. Die Frage, die wir als Christen uns stellen sollen, hat dann Leiden für uns einen Sinn? Das ist auch eine Frage, die unterschiedlich beantwortet wird. Jesus zeigt, in seinem Leben, sein Leiden, sein Sterben, es hat einen tiefen Sinn. Schon allein, wenn wir darauf schauen. Und ich glaube wirklich, dass wenn wir darin mitgehen, wenn wir mit ihm gehen, werden wir auch darin eingeführt werden, aber immer nur an Gottes Hand, mit ihm in unserer Nähe oder in ihm, so wie die Bibel es sagt, dass wir verstehen, dass auch Leiden, was wir haben, einen Sinn hat. Aber wir würden nicht ganz locker sagen von, ja, ja, komm mal her, leiden. Nein. Aber wenn wir uns mit Jesus verbinden, glaube ich sehr sicher, Leiden hat auch für uns, auch in dem Leben als Christ, einen tiefen, tiefen Sinn. Hier im Gegensatz zu dem Buddhismus. Gut, ich glaube, das reicht erstmal für heute Abend. Ich denke, diese vier edlen Wahrheiten des Buddhismus oder des Buddhas sind tatsächlich grundlegend für alle Konfessionen des Buddhismus. Und das ist, was die meisten in Anfang gar nicht so mitbekommen. Man bekommt nur mit dieses Harmonische, das Friedfertige, diese tolle Staturen oder die Sonne, die Freundlichkeit, die diese Menschen ausstrahlen. Aber man weiß gar nicht, was dahinter steckt. Tatsächlich eine Grundlage, eine Glaubensgrundlage. Das Leben ist Leiden. Sind noch Fragen, ja. Karma ist tatsächlich ein Gesetz. Man könnte das in der Bibel vergleichen mit dem Gesetz der Sünde. Jetzt auch wieder ein vages Vergleich. In Buddhismus ist dieses Karma hängt zusammen mit all diese verschiedenen Stufen, wie man anhaftet, indem man was hört oder fühlt oder sieht und so weiter. Das ist die Wahrnehmung, indem man dann darüber nachdenkt, indem man es dann tun will und umsetzt und so weiter. Das sind alles Stufen, die praktisch Karma bewirken. Und die werden genauestens beschrieben. So gibt es 12 Stufen, die von diesen ja praktisch Gefühlen und Sehen und Hören und so weiter, übergehen in das Umsetzen, hingehen zum Leben, hingehen zum Tod und Tod wieder zum Wiedergeboren werden. Das ist ein Kreislauf. Es sind 12 Aspekte, die praktisch dieses Karma, diesen Karma-Kreis ausmachen. Also es ist unwichtig. Also, und das ist ja auch ein Stück Konsequenz. Als ich diesen Weg gefolgt habe, habe ich da mich nicht sehr drum gekümmert. Ich habe das als Wichtigste zu nehmen, zu meditieren und das nötigste Geld dafür irgendwie zusammenzuholen. Und da habe ich ja dann auch den Staat manchmal für gebraucht. In Holland konnte man so schön Arbeitslosengeld bekommen. Solche Dinge tut man dann, weil man meint, dadurch kann man praktizieren und kann man sich ja letztendlich auch verbessern. Also sind das sehr viele Inkonsequenzen letztendlich. Man tut bestimmte Dinge, die eigentlich auch nicht gut sind, aber man meint dadurch, selber besser zu werden.
Man lebt ja schließlich auf Kosten von anderen.
Ja.
Irgendeiner muss ja arbeiten, um den Lebensunterhalt.
Ja.
Jacke, Mütze, Hose und auch Essen.
Ja.
Das kostet ja erhebliche Arbeit.
Ja.
Das sind ja dann Parasiten.
Das wird da alles ja positiv erklärt, indem man sagt von, wenn Sie mich unterstützen würden und ich würde meditieren, dann würden Sie dann auch positives Karma mit kreieren.
Ganz schön pfiffig.
Führt das nicht eigentlich zu einer unglaublichen Vereinsamung des Menschen und zu Egoismus? Im Grunde muss doch derjenige, der so lebt, tatsächlich total einsam
ja.
sein. Er kann ja keine Freundschaft oder irgendwas ihm halten.
Also Freundschaft gibt es dann im sicheren Sinn schon. Es gibt eine Hingabe an den Buddhismus. Das heißt, man bekennt sich, man sagt, ich gebe mich hin oder ich nehme meine Zuflucht zu dem Buddha, zu Dharma, das ist die Lehre, zu Sangha. Und Sangha sind alle Menschen, die praktisch auf dem Wege sind. Entweder Mönche oder auch Laien, die diesen Weg bewandeln. Und man soll ja auch seine Zuflucht dazu nehmen, indem man doch dann, so hat es der Buddha erklärt, sie waren ja auch eine Lebensgemeinschaft, eine Art Klöstergemeinschaft, um zusammen gemeinsam auf den Weg zu gehen. Aber im Grunde ist der Weg ganz, ganz einsam. Ganz einsam.
Das nur alles reine Philosophie ist, dann ist das doch nur ein Gedankenkreis, nur ein vor sich herbrassel. Da kommt ja kein Gott als Person hervor.
Nein, nein. Es kommt kein Gott als Person hervor. Das ist ja auch ganz klar der Ausgangspunkt. Es wird zwar von Göttern geredet, Götter ist aber auch ein Zustand, wo man drin kommen kann, wie man in menschliche Zustand kommen kann, wie man auch in tierische Zustand kommen kann. So sind Götter aber auch Wesen, die eines Tages sterben müssen und wieder in diesem Rad der Wiedergeburten und des Leidens zurückkommen. Also wenn ein Buddhist von einem Gott spricht, denkt er an ein Wesen, was auch wieder sterben muss. Nein, aber es bleibt ja immer noch, so sagt der Buddhist, genügend Menschen, die so von negatives Karma haben, dass sie Kinder haben wollen. Weil sie sagen, von Kinder sind ja letztendlich auch wieder Wesen, die neu leiden. Man setzt wieder neue Leidenskreise in die Welt. Ja.
Das heißt, also, sie brauchen auch Nachwuchs. Das heißt, also, wenn sie mir, sage ich jetzt mal, die dann auch nicht zum Buddhismus gehören, dafür sorgen, dass der Buddhismus Nachwuchs kriegt.
Ja. Also das ist einfach eine Art Selbstläufer, das wirkt ganz anders. Sie sagen, und das war ja auch meine Reise damals, dass ich dann zum Buddhismus kam, sagen von Po, du musst da ein ganz positives Karma haben, dass du Buddhist wirst. Also wirkt das ja alles auf diesen Hinsicht hin, dass der Dharma oder diese Lehre der Wahrheit, so behaupten sie, praktisch von selbst wirkt. Also braucht ein Buddhist nicht unbedingt zu missionieren, aber es wirkt, indem es Energie hat. Und da werde ich auch noch auf zu sprechen kommen. Diese Energie, die verspürt man auch. Ja,
stimmt.
Ja. Ja. Ja, aber damit bleibt noch stehen der Ausgangspunkt, dass es Leiden kein Anfang hat. Es sind unendlich viele Wesen, die leiden. Also nicht nur in menschlicher Schwere, sondern auch in Tieren, die vielleicht in menschlicher Gestalt wiedergeboren werden. Also hat nie ein Ende, dieser ganze Kreislauf, und der Hoffnung von buddhistischer Sicht her, dass diese Wesen zur Erleuchtung hin gelangen. Also ich werde da morgen auch noch auf zu sprechen kommen, aber ich kann vielleicht ein paar Dinge vorwegnehmen. Ich habe schon ein paar Mal betont, diese Sache hat Energie. Es hat was, was wirkt. Das müssen wir nicht unterschätzen. Und was der Dalai Lama ausstrahlt, das geht über auf Menschen. Also da ist tatsächlich ein Funken, die etwas in Bewegung setzt. Der Buddhist glaubt, das ist das Rad des Dharmas, was dann anfängt zu drehen. Man wird praktisch in eine Einflusssphäre mit einbezogen, wo man praktisch in diese ganze Richtung mitgenommen wird. Und tatsächlich wird man meistens auch im Anfang, noch am meisten, das ist ja auch die Verführung oft, dass man am Anfang meint, boah, es geht mir besser, ich fühle mich doch viel besser und ich bin auf dem richtigen Weg. Aber irgendwann setzt ein Punkt ein, wo das dann nicht mehr funktioniert. Oder sie gehen ganz durch in diese Sache und ich sage mal so, gehen damit ab. Ich kann es nur so beschreiben. Sind für Gott ganz verloren, weil sie sich da bewusst von entfernen. Aber es hat Energie. Es hat Wirksamkeit. Die auch, wie Sie sagen, bei diesen Schülern auch nach außen wirken kann. Markus? Die 10 Gebote? Ja, aber sie haben ähnliche Gebote. Sie haben ähnliche Gebote, auch Gebote mit nicht töten und nicht lügen und so weiter, haben sie auch. Aber sie haben noch viel mehr geboten. Also wenn man sagt, rein nach den moralischen Gesichtspunkt geht, werden ja auch viele Menschen fasziniert, sagen von, ich habe jetzt schon erzählt von diesen Mücken und so weiter, was, wie man damit umgeht, da geht dem Buddhisten noch viel weiter. Aber, wie ich auch gesagt habe, haben diese Gebote keinen Hintergrund von einem Gott. Es wird ja nicht von einem Gott in diese Welt gesetzt, als einen absoluten Maßstab. Es gibt im Buddhismus in dieser Welt kein absolute Wahrheit. Es ist praktisch ein getrenntes System. Sie sagen, diese Welt ist relativ, alles ist Illusion. Und sie sagen, darüber hinaus ist nur der Erleuchtete, der in absolute Wahrheit einsteigt. Und solange wir in dieser relativen Wahrheit leben, ist es ganz leicht, dann kann man vielleicht mit, wie ich schon sagte, etwas Negatives, etwas anderes, was vielleicht noch negativer ist oder was Positives bewirken. Das ist relativ. Man lügt vielleicht, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen, damit man mehr meditieren kann. Und dann ist es doch wieder positiv. Also so ist man dann beschäftigt, letztendlich, weil es jetzt keinen absoluten Maßstab von außen gibt. Es gibt ja nur den relativen Maßstab, die in dir liegt.
Arbeitet ihr
Klostergarten. Das wird ja ganz anders empfunden. Man kann es auch genug da beobachten, diese Mönche erkennbar an ihrer Tracht, so gelblich oder orange Farben, die werden hoch verehrt. Es ist zum Beispiel absolut unanständig, dem Stehen gegenüberzustehen, man sollte sich etwas tiefer setzen in Wirklichkeit. Und die Hausfrau, die dem Bettelmönch etwas in seine Schale hineingibt, die bedankt sich, wenn er dort etwas annimmt von dem Preis. Wenn er geruht, es anzunehmen. Denn dadurch hat sie was Gutes tun dürfen, etwas für der Karma getan. Wenn er es nicht annehme, hätte er keine Chance. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Dann noch eine Bemerkung zu den, es gibt keinen Gott, es gibt Götter, ja, aber das sind nur die anderen Götter als bei uns. Aber es gibt einen Teufel und eine Teufelin. Ein Gott, in unserem Sinne glaube ich nicht, aber einen Teufel. Die Maya, die Illusion, die auch den Buddha dann nachher am Ende seines Lebens verschiedentlich beinahe in Verlegenheit gebracht hätte. Merkwürdig, Gott, in dem Sinne gibt es nicht, aber den Teufel und einen Teufelin. So kann man es vielleicht zugespitzt formulieren.
Ja, es ist eine komplizierte Sache mit dem, dem Maya, aber das ist ja diese Versuchlichkeit, also letztendlich, die in eine bestimmte Gestalt kommt. Und da sind dann die unterschiedlichen Lehren darüber, was das ist. Im tibetischen Buddhismus wird das alles integriert. Ich werde noch morgen darauf zu sprechen kommen, weil auch negative Aspekte in einem zur Erleuchtung hin gezielt oder gerichtet werden können. Das? Nirvana? Ja, also damals, ich habe ja all die Lehren in Englisch gehört, wurde es Emptiness, ist ja nichts oder Leerheit genannt. Es ist nichts, in dem man ja selber nichts mehr ist und in dem auch da nichts mehr ist, wo man dann haftet. Man ist ja frei von alles Haften, frei von allem Leben, von Leiden. Es ist ja, wie ich schon gesagt habe, kann man es eigentlich nur mit Verneinungen fast beschreiben. Es ist nicht das, es ist nicht das, aber was genau ist, das kann man nur erfahren.
Ist eigentlich eine größere Moral da festzustellen, verglichen zum Hinduismus und der Tempelprostitution?
Ja, da ich denke auch wieder unterschiedlich, wo und welche Konfession und auch wo es praktiziert wird. Bei den Tibetern, also habe ich dort in Indien schon eine gute Moral, bei den Mönchen wenigstens, bei den höherstehenden Mönchen. Aber wenn man ein bisschen runterging, also unter den Mönchen, also was da lief, also ich habe es erst später auch gehört, aber das war aber jenseits von jeder guten Moral. Also da liefen tatsächlich Dinge, ja, die kann man gar nicht mehr erklären. Also das ist natürlich, die sind in so einer Zwangsjacke drin und die wollen ja nur ausbrechen. Also die sind teilweise von ihrem fünften, sechsten Lebensjahr in eine enorm strenge Lebensschule, wo alles, also wo sie jeden Tag beten und das sagen sie nur für sich hin, weil es heißt, wenn sie es nur erwähnen, wenn sie nur plappern, so gesagt, dann kreiert es so ein positives Karma, weil diese Gebete positiv sind. Ja, und, ja, Gebetsmühlen, also was man alles tut, um das zu kreieren. Ja, aber diese kommen in so einen Zwangsjacke drin, dass da die Moral zum Teil sehr weit zu suchen ist. Ja. Aber wie gesagt, von den höheren, ich sag mal so, von denen, die mehr angesehen sind, nehme ich schon an, dass die bessere Moral sind. Also ich würde von dem Dalai Lama nicht sagen, dass der eine schlechte Moral hätte. Das glaube ich absolut nicht. Aber ich habe hier im Westen auch wieder solche Lamas, die Base Lamas kennengelernt. Nun, die haben es auch nicht so eng genommen mit den Frauen. Also die haben sich welche genommen, weil sie meinen, das wäre auch auf dem Weg günstiger. So. Solche Dinge liefen dann schon.
Was ist denn das Gegenteil? Wohin streben die denn dann? Streben die in eine solche Gleichgültigkeit oder
Setzen Sie, ich werde auch morgen noch auf zu sprechen kommen, weil da gibt es ja auch unterschiedlichen Schulen und unterschiedliche Ideen darüber. Grundsätzlich setzen Sie ja das Nirvana dagegenüber. Und es ist ja schon so, dass ja, weil es da kein Leiden gibt, dass es ein glückseliger Zustand sein sollte. Wie auch immer. Ja, also da werde ich morgen auf zu sprechen kommen. In dem Sinne gibt es dann einen Weg. Also es wurde schon erwähnt, diese Hinayana, Mahayana, diese Mahayana Richtung hat sich damit beschäftigt. Aber ich werde da morgen auf zu sprechen kommen.
Denn eigentlich Hunger und Durst keine Begierden?
Doch.
Dann muss man doch eigentlich auch wieder zu essen.
Ja, ja. Das hat ja auch damals der Buddha, also der Prinzen, getan. Also er ist übrigens, seine Geschichte war, er war ja ein Prinz und er sollte ja König werden und wurde sehr verwöhnt und wurde nur beschützt von, er sah keine anderen Menschen. Und eines Tages ist er rausgegangen und als erstes sah er einen alteren Mann, also ein Mann, der sehr alt war und echt alt aussah. Das hat er noch nie gesehen. Ja, und dann hat ihm das zu denken gegeben. Und dann sah er den nächsten Tag einen kranken Mann. Ja, und das war die nächste Lektion, die er lernte, dass es sowas gibt. Und dann sah er den dritten Tag einen Toten auf dem Bar liegend. Ja, und das hat ihm so die Augen geöffnet für das Leiden. Und dann hat er sich entschlossen, von heute auf morgen praktisch seine Familie, er hat eine Frau, ein Kind, verlassen und ist zum Bettelmönch geworden. Und er hat dann erst in der Extremheit gesucht und hat gar nichts mehr gegessen. Und da sind ja manche Buddha-Figuren, die ja nur noch Gerippe darstellen. Also das ist aus diesem Zustand. Ja, und dann irgendwann merkt er, nein, diesen Weg, daraufhin wird er nur verbittert. Er muss etwas essen. Und dann hat er was Essen angenommen. Und dann haben die anderen, die inzwischen bei ihm waren, ihm gesagt, du gehst nicht mehr richtigen Weg, du bist nicht extrem genug. Aber er ist diesen Mittelweg gegangen. So nennt sich der Buddha auch, der den mittleren Weg geht.
Ja.
Das sind ja auch wieder kulturbedingte Bilder. Also ich glaube, diese chinesischen Bilder sind fett. Also, und da ist ja drückt ja in chinesischer Kultur Korpulenz drückt einfach ja Freude und gesegnet sein aus. Also deswegen bilden sie das so ab.
Dicke Leute sind gemütlich.
Gemütlich, ja. Aber es geht ja um diesen erleuchteten Zustand. Das ist zusammen mit Ihrer Frage, also da kommen wir morgen darauf zu sprechen. Also dieses Thema Mitleid ist ein wichtiges Thema, gerade in dieser Mahayana-Strömung. Ja. Gut. Markus, ja? Kinder. Ja, Kinder, habe ich schon gesagt, also Kinder sind ja auch neugeborene Lebewesen, die leiden. Kinder sind auf dem Weg zwischen geboren werden und wieder sterben. Und alles ist vergänglich. Und die Kinder, wenn sie erwachsen werden oder wenn sie so reif werden, dass sie nachdenken können und Erleuchtung erlangen wollen, kann das ja positiv sein. Also Kinder hat keine besondere Bedeutung. Ein Teil von dem ganzen Kreislauf.
Haben diese ganzen asiatischen Kampfsportarten auch was mit dem Buddhismus zu tun?
Ja. Buddhismus, östliche Religionen, wollen die ja ein Stück weit diese Power, wo ich diese Kraft, die da auch umgeht, zum Ausdruck bringen. Das ist ja, hat ja auch zum Teil mit diesem Weg zu tun, wenn man sich letztendlich so konzentrieren kann auf eine Sache, dann kommt da auch eine enorme Power, eine enorme Macht, Kraft bei frei. Und das wird ja verwendet in diese Kampfsporten. Ja, also ich denke, dass die Grundlage der meisten Kampfsporten die östlichen Religionen sind. Ob das gesagt wird oder nicht. Aber das ist diese Philosophie, östliche Philosophie ist die Grundlage dieser Kampfsporten. Ich kann es mir aufschreiben, ja? Ja? Das sind ja, Sie meinen diese Hinayana-Formen? Ja. Die gibt es ja, die gibt es in Sri Lanka, Thailand, Burma, Laos, diese Länder, da gibt es diese ursprünglichen Formen noch. Also das ist ja nochmal die Praxis, das stimmt. Also wir haben jetzt über den reinen Form oder die reine Lehre des Buddhas gesprochen, aber wie es heute praktiziert wird, ist durchzogen von, ja, ich sag mal so, Aberglaube, Götzendiensten, allerhand Art. Obwohl der Buddha ganz klar gesagt hat, ihr wollt selbst auch nicht verehrt werden, man soll nichts verehren, wird es dort trotzdem gemacht. Also das ist der alltägliche Praxis. Das ist ja auch im christlichen Glauben auf der Fall. Manche meinen, sie glauben, aber praktizieren ja auch allerhand Götzendienste nebenbei. Also.
Wir binden den Sack zu.
Ja, gerne.
Ein, denke ich, intensiver, tiefer Einstieg. Sie haben viel nachgefragt, Sie haben Anregungen gegeben für die Fortsetzung. Lassen Sie es heute Abend ein Stück sacken. Wollen wir hier den Schlusspunkt setzen?